Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanz-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute wollen meine Kollegin DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich nochmal anknüpfen an eine Folge von vor einigen Wochen, als wir nämlich über die US-Politik und ihre Folgen für die Geldanlage gesprochen haben. Es hat sich seither schon wieder einiges getan. Zum Glück wird es uns nie langweilig, worüber wir heute unbedingt reden wollen. Hallo Gabriele und schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich total, dass wir uns mal wieder sehen. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich schwer beeindruckt, was sich seit Anfang April alles getan hat.
Also wenn wir von Anfang April sprechen, dann haben wir beide da ein konkretes Ereignis im Kopf. Magst du uns noch mal ganz kurz erzählen, was da vorgefallen ist?
Der 2. April war der sogenannte Liberation Day. Den hatte die Regierung Trump angekündigt. Das war also die Befreiung Amerikas von all den Handelspartnern, die die Güter da reindrängen. Also ganz ironisch natürlich gemeint. Wobei das war ernst gemeint mit dem Liberation Day. Man wollte Amerika von den Fesseln des Außenhandels befreien. Und das eben durch deutliche Zollerhöhungen. Und was da damals an diesem Liberation Day an Zollerhöhungen verkündet wurde, das war unfassbar. Also zum Teil Zölle gerade für China von über 200%. Also das heißt, wenn da was reingeschickt wird, importiert wird in die USA, dann kostet das Ding wegen der Zölle nachher dreimal oder sogar noch mehrmal so viel, wie es eigentlich kosten würde. Und die Idee von den Zollerhöhungen war ja, die USA wollen wieder unabhängiger werden, autarker werden von dem Rest der Welt. Und damals an diesem Liberation Day und in den Folgetagen, da hat plötzlich die ganze Welt gedacht, jetzt ist es wirklich soweit, dass die Regierung Trump nicht nur pragmatisch irgendwelche Deals aushandelt, sondern dass sie gewissermaßen ideologisch vorgeht und diese Autarkie-Idee, dieses unabhängig von dem Rest der Welt sein, dass sie das jetzt gnadenlos durchziehen, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, was die US-Unternehmen davon haben oder nicht haben, was es an Rezession auslöst. Und das war echt mal kurz ein ziemlich panischer Augenblick.
Ja, und vor allem auch ohne Rücksicht darauf, was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende bedeutet, wenn die Produkte 3- oder 4-mal so teuer sind.
Du, denk mal, also was soll das für eine Befreiung sein, wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher plötzlich genau mehrfaches des Preises zahlen oder die Unternehmen plötzlich so hohe Kosten haben, das nicht weitergeben können? Also Katastrophe.
Und das ist ja jetzt noch gar nicht so super lange her. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass nachdem das verkündet wurde, die Märkte ganz schön in den Keller gegangen sind. Also ich habe da ein paar Tage lang mal nicht ins Depot geguckt.
Und das war klug so, Tanja, genau. Wir wissen ja, solche Krisen müssen wir aushalten. Aber ja, die Aktienkurse sind natürlich überall auf der Welt in den Keller gegangen, zuallererst in den USA. Weil ja erstens zuerst mal so ausgesehen hat, als ob eine tiefe Rezession kommt wegen dieser starken Preiserhöhung durch die höheren Zölle und dass die Unternehmen dann plötzlich mit ihren Gewinnen Riesenprobleme kriegen. Und gerade die Tech-Werte, die ja vorher jahrelang super gelaufen sind, diese großen 7 Tech-Titel, die Magnificent 7, wo jeder wusste, die sind abhängig vom Ausland, sowohl beim Verkauf als auch beim Einkauf. Man denke nur an diese große Telefon- und Computerfirma Apple, die ja praktisch alles Material vom Ausland günstig kauft. Die hätte das alles mehrfach höher bezahlen müssen. Und damit war klar, sowohl die USA als auch der Rest der Welt werden darunter so sehr leiden. Und das hat die Aktienkurse in den Keller getrieben. Gleichzeitig aber auch natürlich ganz andere Märkte noch bewegt. Da, also Währungen haben es durcheinander geschüttelt. An den Rentenmärkten mit den Zinsen, da ging alles durcheinander.
Und jetzt könnte man ja sagen, dass schon einige Leute davon ausgegangen sind, dass die USA das jetzt auch so durchziehen wird. Hat sich das denn inzwischen geändert?
Zum Glück ja. Die ganze Weltwirtschaft hätte so darunter gelitten und zuallererst die USA. Und es ging relativ schnell, eigentlich nur wenige Tage, dass dann schon sehr viele der reziproken Zölle, wie sie die nennen, also die, wo sich die USA praktisch nur wehren gegen die Ungerechtigkeit der anderen Länder, wieder ironisch gemeint. Also reziproke Zölle, die wurden ziemlich schnell ausgesetzt, wo Trump dann nochmal gesagt hat, ah ja, wir warten jetzt noch 90 Tage, also 3 Monate, bis die dann wirklich in Kraft treten. Klammer auf, man hätte auch Probleme gehabt, das überhaupt bürokratisch durchzusetzen, so schnell innerhalb von Stunden dann diese Zölle zu erheben. Da brauchst du ja Formulare, du musst berechnen. Also das alles wäre praktisch auch fast nicht gegangen. Also dieses 90-Tages-Moratorium und dazu kommt aber, dass die chinesischen Zölle, die blieben alle erhalten. Also es war ganz klar, der große Feind soll also China sein. Die sind geblieben, aber sogar da gab es ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit Verhandlungen mit China, wo am Ende auch rauskam, dass es immer noch, also klar, die Zölle, ein Teil der Zölle bleibt, aber die Zölle sind deutlich moderater, als es am Liberation Day ausgerufen wurde. Und damit ist jetzt eben wieder für die Märkte klar oder scheint klar, wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt, aber dass es eben nicht diese ideologische Geschichte ist, dass man dieses Ding gnadenlos durchzieht, sondern dass man doch eher pragmatischer ist und dass es eher ums Deal-Making, also ein paar Geschäfte und Handelseinigungen zu machen, als die große, konsequente Autarkie-Geschichte durchzuziehen.
Wobei man ja trotzdem sagen muss, dass Zölle gestiegen sind, auch wenn ein Teil davon wieder ausgesetzt wurde. Und wir kennen ja alle dieses berühmte Sprichwort, aufgeschoben ist nicht immer aufgehoben. Bist du denn jetzt trotzdem zuversichtlicher für die Entwicklung in den USA und auch für die Weltwirtschaft?
Bin ich tatsächlich. Also meine Kollegen und ich, wir berechnen ja regelmäßig die Prognosen, überlegen jeden Tag aufs Neue, was da jetzt in den letzten Stunden passiert ist. Was bedeutet das? Was ändert das dann für unsere Prognosen? Und wir sind jetzt schon wieder deutlich gelassener. Also wir hatten nach dem 2. April, nach dem Liberation Day, haben wir für die ganze Welt haben wir gedacht, wir müssen jetzt die Prognosen alle spürbar nach unten nehmen. Es gibt eine Weltrezession. Wir waren davon ausgegangen, dass es ganz sicher eine US-Rezession gibt. Und jetzt sitzen wir schon wieder da und merken, naja, wird alles nicht so schlimm. Und nochmal, also das Wichtige ist ja nicht so sehr, was tatsächlich passiert, weil das ändert sich ständig, sondern das, was die Märkte daraus machen. Und die Märkte sind jetzt wieder gelassener und damit gehen wir sogar davon aus, dass in den USA keine Rezession kommt, der Rest der Welt einen Wachstumsdämpfer kriegt. Du hast recht, ja, ein Teil der Zölle bleibt. Aber das wird auszuhalten sein. Es gibt ein bisschen mehr Inflation in den USA. Die wird aber nicht zu einer großen Inflationswelle, weil die US-Konjunktur ein bisschen langsamer ist, weil vielleicht am US-Arbeitsmarkt auch mehr Leute da sind. Also das wird kein großes Problem. Damit können auch die Leitzinsen auf der ganzen Welt weiter gesenkt werden, auch in den USA. Und das macht dann die Märkte schon wieder zufriedener. Und man muss sich ja nochmal überlegen, also was hätten die US-Unternehmen, und zwar nicht nur Apple und die Technologieunternehmen, auch es gibt Automobilbauer, General Motors, es gibt ganz viele andere Unternehmen, was hätten die gelitten unter diesen enorm hohen Zöllen und die Verbraucher selbst, die ja Elektronikgüter, Spielsachen, Bekleidung, da kommt ja alles aus China und den Nachbarländern. Was hätten die wirklich ein schwereres Leben gehabt? Also insofern, ich bin gelassener. Dazu kommt ja noch, dass auch die US-Währung abgewertet hat. Auch da hat man ja in der Welt gedacht, wenn jetzt die Inflation so hoch schießt, das ist immer schlecht für eine Währung. Wenn der US-Dollar schwächer wird, heißt das ja auch, dass importierte Güter noch mal teurer werden, weil die eigene Währung weniger wert ist. Auch das hätte noch mal Probleme gemacht. Also das war ganz, ganz viel, was da zusammengespielt hat. Und ich kann nur sagen, zum Glück ist da jetzt die Entspannung da und zum Glück ist man dann doch pragmatischer in den USA, als ich es befürchtet hatte.
Und kannst du für unsere Hörerin vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was da konkret an den Märkten passiert ist? Also zuerst einmal an diesem Liberation Day, als die Zölle angehoben wurden und vor allem auch dann, als sie langsam wieder zurückgerudert sind?
In den paar Tagen nach dem Liberation Day, da sind zuerst mal die Aktienkurse weltweit gefallen. Es sind übrigens auch die Zinsen gestiegen wegen der höheren Inflationsgefahren, aber auch, weil man dachte, hoppla, wenn da schwächeres Wachstum in den USA, wenn da alles schlechter läuft, dann haben die auch ein Problem mit dem Haushaltsdefizit. Also auch das Vertrauen in die US-Staatsanleihen ist geringer geworden. Aber das Stärkste war eigentlich, dass die Aktienmärkte in den Keller gegangen sind. Bei diesem 90-tägigen Aussetzen von den Zöllen, von diesem Moratorium, also dem Verzögern, schon da haben sich die Märkte dann wieder langsam erholt. Und ich muss wirklich sagen, jetzt spätestens seitdem nochmal der Deal mit China gemacht wurde, wo man also auch für China deutlich niedrigere Zölle beschlossen hat, als ursprünglich angekündigt, seither sind die Märkte wieder in Jubellaune und man staunt wirklich. Also wenn man bedenkt, wir haben ja weiterhin Probleme und dieses Zollthema ist weiterhin da, dass ein deutscher Aktienindex von Rekord zu Rekord hoch klettert. Man staunt und man sieht dann, dass sich die Aktienmärkte, die Aktienhändler einfach schon wieder drauf eingestellt haben, die Welt dreht sich weiter wie ursprünglich gedacht und sogar die US-Tech-Titel haben sich wieder erholt.
Und jetzt haben ja Anfang April dennoch einige ihre Aktien verkauft, weil sie dachten, dass uns eine längere Durststrecke bevorsteht. Ich bin neugierig, auch wenn es eine etwas persönlichere Frage ist, wie seid ihr denn zu Hause damit umgegangen? Also hat deine Tochter gesagt, du sollst all ihre Aktien bitte verkaufen?
Sie war zu der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt und ich habe es ihr lieber nicht gesagt, weil ich über dieses, Mama, wir müssen verkaufen, ich kann es nicht mehr hören. Und sie ist inzwischen 18. Das heißt, wenn irgendwas verkauft werden muss, dann muss sie selbst machen. Wenn Kinder 18 werden, dann gehen ja die Depots und die Kontos komplett auf die über. Und ich selbst habe auch gedacht, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen, weil ich der Regierung Trump, das sind ja schon ein paar Menschen mit sehr starken Meinungen drin, dass sie es wirklich durchzieht. Und auch wir in unseren Diskussionen hatten Respekt, ob das jetzt wirklich so bleibt. Aber am Ende siegt bei mir immer dieses Vertrauen, die Weltwirtschaft wird weiter wachsen und damit werden Aktienkurse steigen. Und das heißt, wir haben, also bei uns in der Familie, wir haben gelassen reagiert. Natürlich, die Aktienkurse sind deshalb runtergegangen, weil viele auch Großanleger verkauft haben. Und ich glaube schon, dass sich da einige ziemlich geärgert haben, als sie schnell reagiert haben mit Verkaufen und die Kurse sich dann unverhofft so schnell wieder erholt haben. Auch das ist ja wieder der Punkt. Gerade wenn man langfristig denkt, einfach nur gelassen bleiben.
Weil es schon ein bisschen verrückt ist, dass die Aktienmärkte schon wieder so schnell neue Höchststände erreicht haben. Also die Probleme sind ja deshalb noch nicht aus der Welt, oder? Also Zölle sind nach wie vor ein Thema und wer weiß, was die USA nach Ablauf dieser 90 Tage vorhaben.
Und was sie noch an neuen Ideen wieder kriegen, da hast du auch wieder recht, Tanja. Aber am Ende muss ich zurzeit sagen, und ich habe gerade mal wieder mit ein paar Kollegen aus dem Aktienfondsmanagement auch diskutiert, die auch gesagt haben, und zwar wirklich langjährige Kollegen, die auch gesagt haben, es ist interessant, dass es heute anders ist als früher. Also dass am Aktienmarkt die Optimisten sich immer wieder schnell durchsetzen, weil dieses Vertrauen in das globale Wachstum da ist. Zum Zweiten muss man auch sagen, egal was die USA machen, sie werden so oder so an Bedeutung verlieren, weil ihre Bevölkerung nicht so stark wächst, weil ihr Wachstum nicht so stark ist, wie es in manchen anderen Regionen der Welt ist. Also auch da hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die USA nicht mehr so extrem wichtig sind, wie sie es mal waren. Und auch, dass sie sukzessiv an Bedeutung verlieren werden. Und man muss dazu auch noch sagen, es sind ja nicht alle Aktienindizes auf Rekordhochs. Es ist der deutsche Aktienindex DAX. Und da wiederum muss man aufpassen, in denen werden ja die Dividenden eingerechnet. Also das heißt, der steigt normalerweise, weil ja immer Dividenden gezahlt werden, stärker als ein reiner Preisindex, in den die Dividenden nicht eingerechnet werden. Und zusätzlich haben wir ja auch noch in Deutschland dieses große Infrastrukturpaket, die Verteidigungsausgaben, die zusätzlichen. Also für Deutschland selbst sind die Hoffnungen auch einfach nochmal größer. Und das alles, das ist so die Geschichte, warum es durchaus gerechtfertigt ist, dass die Aktienkurse wieder gestiegen sind, dass der DAX Rekordhochs erreicht hat. Ich muss vielleicht schon dazu sagen, also jetzt im Augenblick sind wir jetzt nicht mehr super günstig an den Märkten. Die Bewertungen sind schon höher, als sie schon waren. Aber Deutschland, Europa sind wir weiterhin insgesamt auf Bewertungsniveaus, wo ich sagen kann, wir sind in keiner Blase. Es ist höher bewertet, aber keine Übertreibung.
Um nochmal kurz den Fokus beim DAX zu lassen. Die positiven Aussichten sind für mich so ein bisschen überraschend, vor allem wenn wir darüber nachdenken, dass ja einzelne Branchen, beispielsweise der Automobilsektor, zuletzt eher ein bisschen geschwächelt haben.
Und das ist für mich als Volkswirtin jetzt wieder faszinierend, Tanja. Der Automobilsektor ist für Deutschland extrem wichtig. Wenn ich überlege, wie viele Menschen beschäftigt sind im Automobilsektor direkt und dann noch in den ganzen Zulieferbetrieben und auch so am Bruttoinlandsprodukt, der Anteil des Automobilsektors, der ist hoch. Also die Automobilbranche ist extrem wichtig für Deutschland, aber nicht mehr für den deutschen Aktienindex. Die sind da inzwischen in einem niedrigen Prozentbereich vom Anteil am DAX und damit spielt es halt auch keine Rolle, wenn die jetzt nicht so super laufen, die Autoaktien. Was gut läuft zurzeit, sind einfach alle Unternehmen aus dem Finanzbereich. Die Zinsen sind wieder da. Es gibt viel Schwankungen an den Märkten. Davon profitiert die Finanzbranche einfach. Also die läuft. Und dann haben wir Zukunftsthemen und die aktuellen Themen. Rüstung läuft, aber auch solche Dinge wie Gesundheit, wie Pflege und Konsum auch. Also man merkt auch da wieder, dass der DAX ein schön breit angelegter Index dann doch ist, der von dieser Idee auch profitiert, dass Deutschland, Euroland weiterhin wachsen und jetzt auch von den Schuldenpaketen nochmal profitieren.
Und auch um dieses Thema Schwankungen und vielleicht auch Kursrücksetzer nochmal aufzugreifen, das kann ja durchaus auch eine gute Chance sein, am Markt einzusteigen. Oder wir haben sowieso einen Sparplan und dann können wir da eben ein bisschen gelassener drauf schauen, weil wir nicht ständig überlegen müssen, ist jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt oder nicht, sondern mal kaufe ich halt ein bisschen günstiger und dann freue ich mich darüber. Ich bin aber neugierig, wir haben jetzt viel über USA und auch über Deutschland gesprochen. Ging es denn an den anderen Märkten genauso turbulent zu nach dem Liberation Day und seit der Rücknahme der Zollerhöhung?
Also gerade die Rentenmärkte, die haben auch recht stark reagiert. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Rentenmärkte reagieren auf Inflation und durch die Zölle wird ja die Inflation nach oben geschossen. Und wenn Inflation hochgeht, dann kommt die Erwartung, dass Notenbanken vielleicht sogar wieder Leitzinsen erhöhen müssen, um die Inflation zu bekämpfen. Also und das bedeutet dann am Ende an den Rentenmärkten Kursverluste, weil die Renditen hochgehen. Thema Inflation, zum anderen aber auch die Frage, können sich die USA ihre Schulden noch leisten? Und das ist ja sowieso ein ganz großes Thema, weil die US-Verschuldung ja stark steigt, hoch ist. Und die Frage, wie lange kann das noch gut gehen, da zweifeln die Märkte so langsam auch ein bisschen mehr. Also gerade, wir hatten bei den 10-jährigen Treasuries, also Staatsschuldverschreibungen von den USA, die eine Laufzeit haben von 10 Jahren, da ist die Rendite innerhalb von wenigen Tagen 0,5 Prozentpunkt hochgegangen. Und das ist wirklich eine echt starke Marktbewegung. Kursverluste, wie gesagt. Und das war heute so ein Augenblick, wo ich da gesessen bin und gedacht habe, zum Glück gibt es Finanzmärkte. Und wenn eine Regierung kein anderes Korrektiv mehr hat, also auf niemand anderes mehr hört, aber auf die Märkte, wenn nämlich in den USA die Renditen steigen, dann heißt das, die Schulden werden teurer. Das heißt, die USA müssen mehr Zinsen zahlen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Beweggrund war, warum die US-Regierung dann eingeknickt ist und gesagt hat, vielleicht war das doch keine so gute Idee, wir kriegen das mit den Schulden nicht hin, wir müssen reagieren. Also hoch lebe die disziplinierende Wirkung der Rentenmärkte. Es waren aber nicht nur die Rentenmärkte, auch der Goldpreis war ja zuerst mal eine hohe Unsicherheit mit dieser Zollgeschichte nach dem Liberation Day. Der Goldpreis ist hochgeschossen, weil alle gesagt haben, okay, schreiben wir die USA, den US-Dollar halt ab, wir flüchten noch stärker ins Gold. Goldpreis ist inzwischen wieder nach unten gegangen und Rohöl, finde ich, das war auch sehr interessant. Der Rohölpreis ist damals auch dann deutlich nach unten gegangen. Es gab noch ein paar Nebengeschichten, ja, aber eine wichtige Geschichte war die Idee, wenn die USA in die Rezession fallen, wird es auch der chinesischen Wirtschaft wehtun und wenn China weniger stark wächst, dann braucht es weniger Rohöl. Also gerade US-Rohölnachfrage, chinesische Rohölnachfrage hat man erwartet, die ist dann deutlich schwächer, entwickelt sich schwächer und das hat dann den Rohölpreis nach unten gedrückt. Und man sieht, was so eine einzige Idee an den Märkten alles für Bewegung auslösen kann.
Genau, das war auf jeden Fall ein ziemliches Auf und Ab, wenn man das so zusammenfassen kann. Wir sind gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was würdest du abschließend nochmal unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben wollen? Wie gehe ich als Anlegerin mit dieser Volatilität am besten um?
Wenn ihr mutig seid, dann könnt ihr ruhig mal probieren, dieses Buy the Dip, also wenn es einen Kursrücksetzer gibt, dass ihr dann kauft und sagt, so, jetzt ist es günstiger. Das macht man dann, wenn man beispielsweise gerade wieder ein bisschen Geld auf dem Girokonto hat, wo man weiß, das brauche ich eine Weile nicht, diese Einmalanlage. Aber am Ende, du hast es vorhin ja auch schon erwähnt, Sparplan, Sparplan, Sparplan beim regelmäßigen Investieren. Wenn ich die Idee habe und das Vertrauen darauf, dass das globale Wachstum weitergeht, dass es tendenziell aufwärts geht, dann ist das einfach das A und O. Und wenn dann Kurse runtergehen, kaufe ich billiger. Wenn Kurse hochgehen, profitiere ich davon. Also der Sparplan ist eigentlich die beste Idee, um durch solche Wellenberge, durch solche Schwankungen durchzunavigieren, Einstiegspreise zu glätten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja, also wir haben dann auch Zahlen, wir beobachten das. Für mich war interessant, dass tatsächlich die Privatanlegerinnen und Privatanleger in Deutschland sehr besonnen reagiert haben. Also, dass sie eben nicht massenhaft aus ihren Wertpapieren rausgegangen sind. Ich glaube, Tanja, da hat unser Podcast vielleicht schon erste Wirkungen hinterlassen, wo wir immer sagen, da nicht panisch rausgehen, sondern einfach weiter sparen und weiter darauf vertrauen, dass die Wertpapieranlagen gut laufen werden.
Ja, das liegt bestimmt daran, Gabriele, dass du es auch immer wieder schaffst, uns da so ein bisschen mehr Gelassenheit zu vermitteln. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass ich mit meiner Strategie, wenn es mal nicht so gut läuft, nicht jeden Tag in mein Depot reinzugucken, ganz gut fahre und das auch weiter so machen werde und vielleicht auch mal die ein oder andere Chance versuche zu nutzen. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was sich nach Ablauf der 90 Tage noch alles an Entwicklung ergeben wird und werden auf jeden Fall auch wieder im Podcast drüber reden. Vielen Dank, Gabriele, dass du mit uns die letzten Wochen so schön aufgearbeitet hast und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart. Und falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, dann abonniert gerne Money on Her Mind, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann hören wir uns auch in 2 Wochen wieder. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.